Diese Woche habe ich einen Spaziergang gemacht. Das mache ich ab und zu so eine Runde am Wald entlang und dann unten wieder zurück, sind knapp 30 Minuten, je nach Tempo. Und als ich hochgelaufen bin am Freitagnachmittag, da hatte ich so richtig starken Gegenwind. Also ich bin schätzungsweise 45 Grad nach vorne geneigt gelaufen, so stark hat mir der Wind entgegengeblasen. Ist unangenehm, ist eklig. Strengt an, gegen den Wind zu laufen und zu kämpfen. Und dann ging es runter, da hatte ich Seitenwind, musste aufpassen, dass mich der Wind nicht direkt auf die Lindenwiese bläst. Und dann im Zurück hatte ich Rückenwind. Und ich habe mich daran erinnert, wie das war, wenn ich mit dem Fahrrad von Eirach nach Stuttgart gefahren bin, der Klaus nickt, mit Rückenwind. Das ist eine wahre Freude. Und als ich so unterwegs war, habe ich gedacht, es braucht immer wieder richtig Gegenwind. Der Gegenwind, der macht stark. Der Gegenwind gibt Kraft. Der Gegenwind lässt durchhalten. Und dann genießt man den Rückenwind umso mehr, wenn er denn kommt. Und der kommt sicher. Denn wenn man gegen den Wind fährt oder läuft und wieder zurück, dann hat man einmal Gegenwind, der kommt von vorne. Und dann hat man Rückenwind, der kommt von hinten. Und ich habe an die Geschichte von Josef gedacht. Dominik wird heute darüber weiter predigen. Gott sorgt vor Vorzeichen einer Krise. Und wir haben es gesehen bei Josef, da gibt es immer wieder Gegenwind. Und die Phasen des Gegenwinds, die machen ihn stark. Die schleifen seinen Charakter. Die geben ihm Kraft und dann kommt Rückenwind und dann fährt er volle Kanne. Und heute wird es auch Rückenwindgeschichten geben von Josef, wo er zum Segen wird für andere. Dominik wird predigen, unser Jugendpastor. Ich freue mich darauf und die anderen sicher auch. Und ich bitte dich vorzukommen, dann bete ich und dann bist du dran, lieber Dominik. Es ist schön, so junge Männer neben sich zu haben, die kräftig sind, was ausstrahlen. So, ich bete. Und ihr dürft aufstehen, hier zu Hause, wie auch immer, und dann wieder zurückfallen in euren Standby-Modus. Nein, den nicht, sondern achtsam und wachsam bleiben. Müssen wir Abstand halten, Domi? Lieber Vater, ich danke dir für deine große Liebe und ich danke dir, dass du uns nicht im Stich lässt, weder uns Einzelne noch diese Erde noch die ganze Menschheit. Du hast uns nicht den Rücken zugedreht und zugekehrt und bist weg, weit weg, sondern du bist hier. Danke dafür. Danke für diese große Zusage, Jesus, dass du bei uns bist, alle Tage, bis zum Ende dieses Zeitalters, bis etwas Neues und das Neue Wiederhergestellte kommt. Und danke für die grandiosen Geschichten in der Bibel, die das beschreiben, wie du mit Menschen gehst in ihren Höhen und in ihren Tiefen, und dass du dabei bist. Und bitte segne heute ganz besonders die Leute, die auch in Tiefen stecken. Sei ihnen nahe und lass ihnen, genau denen, deine heilende und helfende Gegenwart erleben. Sei bei denen, die gerade irgendwo ganz oben sind. Bewahre ihnen die Freude und lass sie nicht hochmütig werden in allem. So wollen wir umsetzen, mit den Weinenden zu weinen und mit den Lachenden zu lachen. Segne jetzt den Domi ganz besonders auch, dass er das sagen kann, was für uns hilfreich ist und unserem Leben mit dir Energie und Kraft gibt. Der segne dich ganz reich, Domi. Amen.
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 Vielen Dank, Thomas, für deine Einleitung und auch für die Geschichte mit dem Rückenwind. Man kann sagen, bei Josef ist es eigentlich nicht nur ein Rückenwind, sondern eigentlich ein kompletter Sturm. Wir sind in der Lebensgeschichte vom Josef und es ist ein riesen Auf und Ab, auch zu vergleichen mit einer Achterbahnfahrt, hoch und runter. Hier, wenn ihr die letzten Male bei der Predigt auch schon dabei wart, dann kennt ihr die Skizze in der kürzeren Variante und darüber wollen wir uns heute auch austauschen und uns das Kapitel 41 von Josefs Geschichte näher anschauen. Erfolg nach oben, Zeit nach hier drüben. Wir starten beim Jahr Null, bei der Geburt von Josef. Es geht nach oben mit dem Traum, wo er sich über seine Brüder stellt, fast schon arrogant, ihnen davon erzählt und die ihn eigentlich erst umbringen wollen, sich dann aber doch nur für den Verkauf in die Sklaverei entscheiden. Ein tiefer Fall, der erste Gegenwind. Dann kleiner Rückenwind, er arbeitet sich nach oben, ist beim Oberbefehlshaber der ägyptischen Leibwache beim Pharao, bei Potiphar, landet dann allerdings wieder im Gefängnis, wartet da, arbeitet sich hoch, bleibt im Gefängnis und ist beim Gefängnisverwalter. Und da wartet er und wartet. Und in der Zeit sind wir jetzt gerade. Das Kapitel vorher war die Traumdeutung vom Bäcker und vom Mundschenk. Beide haben geträumt und Josef hat beide Träume gedeutet und auch richtig gedeutet. Und man merkt auch die Verzweiflung, die Josef hat. Als er dem Mundschenk den Traum richtig deutet und der Traum läuft so raus, dass er nach 3 Tagen wieder in seinen alten Arbeitseinsatz beim Pharao eingesetzt wird. Läuft gut. Und Josef sagt zu ihm in seiner ganzen Verzweiflung, vergiss mich nicht, wenn es dir gut geht. Vergiss mich nicht. Tu mir den Gefallen und empfiehl mich dem Pharao. Bring mich aus diesem Kerker heraus. Und eben das geschieht nicht vorerst. Wir warten, Josef wartet. In der Zeitspanne sind wir gerade eben. Wenn man das Leben von Josef anschaut, kann man doch eigentlich die Frage stellen oder kommt mir die Frage, wo im Leben von Josef ist eigentlich Gott? Wo in all dem ist Gott? Und müsste das Ganze nicht eigentlich anders ablaufen, sein ganzes Leben? Wenn ich mir mein Leben anschaue und manchmal auch das Leben von anderen, kann ich mir auch die Frage stellen, wo eigentlich in dem Leben ist Gott? Ist er überhaupt da? Und das kommende Kapitel ist für mich zur Einladung geworden, mir das anzuschauen, die Krisen und Herausforderungen im Leben zu reflektieren, weil Josef auch in Lebenskrise gekommen ist, nicht nur in eine. Lange, ganz lange Zeit ist nichts passiert, aber Gott ist da und Gott wirkt, auch im Nachhinein. Und das möchte ich sehen. Also, wir befinden uns noch im Gefängnis. Wir warten und warten und Josef wartet und Josef wartet und Josef wartet. Nach 2 Jahren. Nach 2 Jahren hat der Pharao einen Traum. Und er ist für ihn so intensiv und so stark, dass er, obwohl er nicht weiß, was das bedeutet, Sorgen hat. Und man muss über den Pharao wissen, Pharao ist ja der Titel für den ägyptischen König, über den Pharao muss man wissen, dass er für Ägypter einen Gottstatus hat und ihm ein gewisses Wissen vorliegt. Für ihn wäre es schon an sich ganz gut, wenn er Träume auch auslegen könnte oder wüsste, um was es da geht. Und genau das überfordert ihn und das macht ihm Sorge. Und daraufhin, weil es so eine große Not für ihn ist, fragt er alle Gelehrte und Wahrsage in Ägypten, bitte legt mir diesen Traum aus. Und man muss über Ägypten wissen, zu der Zeit war dieses Land bekannt für seine Weisheit, auch in den umliegenden Ländern. In Griechenland, wo auch Weisheit und Wirtschaft gut ist, selbst da wird das Land Ägypten als Land der Weisen bezeichnet. Und niemand von den Leuten, die der Pharao holt, von Wahrsagern und von den Weisheitsgelehrten, die das sind, niemand kann den Traum von ihm deuten. Wie beunruhigend. Es wird übrigens auch angenommen, dass es nicht nur so heißt, sie haben ihn nicht deuten können, sondern zum Teil auch, dass sie ihn nicht deuten wollten. Niemand hatte den Schneid, dem Pharao zu sagen, was da in den nächsten paar Jahren noch auf Ägypten und das ganze Land zukommt. Meistens, es kommt auch daher, dass es für die Leute, die schlechte Nachrichten überbringen, selbst schlecht ausgeht. Nicht so ganz verständlich, aber ja, so sind halt manchmal die Herrscher. Und jetzt aber endlich kommt der Auftritt des Mundschenks. Endlich ist seine Zeit gekommen. Er erinnert sich. Nachdem der Pharao sagt, ich hatte einen Traum und möchte, dass er mir gedeutet wird, erinnert er sich an die Zeit vorher, an vor 2 Jahren, als er mit dem Bäcker und er als Mundschenk im Gefängnis waren, einen Traum hatte und Josef deutet ihn. Für den Mundschenk ging es schlecht aus, 3 Tage später wurde er erhängt und für den Mundschenk des Pharaos ging es gut aus. Er kam 3 Tage später wieder in sein Amt beim Pharao. Also, nach 2 Jahren ist es endlich soweit. 2 Jahre, ein riesen Zeitraum. Und Josef wartet, er möchte eigentlich raus. 2 Jahre Freiheit möchte er eigentlich haben. Er möchte raus, Freiraum haben. Zum Teil soziale Isolation, wenig Freiheiten und vermutlich auch immer dieselben Leute sehen. Irgendwie eine Situation, in die wir uns gar nicht hineinversetzen wollen, aber wenn wir das letzte Jahr anschauen, irgendwie uns doch leider irgendwie mehr, als wir wollen, damit identifizieren können. Zum Teil soziale Isolation, der Ruf nach Freiraum und wenig Leute zu treffen, irgendwie ein eingeschnitten sein. Wir können das, denke ich mal, ganz gut nachfühlen, wie Josef sich in der Zeit gefühlt hat. 2 Jahre. Und dann auch noch dieses Deutliche, als der Mundschenk den Traum von ihm gedeutet bekommt und er weiß, er kommt dann wieder zum Pharao, dieses zu verdeutlichen, bitte vergiss mich nicht, hol mich hier raus, leg mir ein gutes Wort beim Pharao ein, wenn du bei ihm bist. Denk an mich, bring mich aus diesem Kerker heraus. 2 lange Jahre. Meine Frau Lino und ich haben letztes Jahr Nachwuchs bekommen, Elisa ist auf die Welt gekommen und es war was Schönes. 9 Monate durften wir warten, bis Elisa da war. 9 Monate voller Freude das Kinderzimmer einräumen, schon deshalb verschiedene Klamotten kaufen, uns überlegen, wie werden wir sie nennen. Das war Freude, das waren 9 Monate richtig glücklich sein. Dann, Zeitpunkt der Geburt, 2 Wochen hat sich's gezogen. 1 Woche im Krankenhaus. Das war elendlang. 2 Wochen haben sich gezogen wie Kaugummi. Und dann vor allem auch noch die letzten Stunden. Und es waren Sachen, auf die man sich eigentlich freut. Da kommt ein neuer Mensch, da kommt unsere Tochter auf die Welt. Und es hat sich für uns elendlang gezogen. Wie lang müssen diese 2 Jahre für Josef gewesen sein? 2 Jahre, wo er einfach nur darauf wartet, dass er aus dem Gefängnis rauskommt. In der Situation stecken wir. Und der Mundschenk erzählt dem Pharao von seinen Erlebten. Er erzählt ihm, was er erlebt hat, dass ihm da der Traum gedeutet wurde und Josef da auch richtig lag. Und der Pharao hat gar keine andere Wahl, als diesen Sklaven, diesen Hebräer aus dem Gefängnis zu holen. Die Not für ihn ist so groß, dieser Traum war so bedrückend, dass er unbedingt möchte, dass er gedeutet wird. Also lässt sie ihn aus dem Gefängnis holen. Und Josef richtet sich erstmal, macht sich erstmal fertig. In der Bibel steht, er geht zum Friseur, beziehungsweise schneidet sich die Haare, kleidet sich neu ein. Es war wie bei uns Anfang März, Friseure haben wieder offen, wir können mal raus, vielleicht neue Klamotten shoppen, nicht nur Online-Shopping, sondern auch so uns Klamotten anschauen. Ein bisschen das Gefühl von Freiheit. Ich weiß nicht, ob er schon wusste, was da auf ihn zukommt, welche große Aufgabe da auch kommt, aber auf jeden Fall dieses Gefühl, endlich mal wieder raus. Der Pharao sagt zu ihm, ich habe etwas geträumt und niemand kann mir sagen, was es bedeutet. Man hat mir gesagt, dass du jeden Traum auf der Stelle deuten kannst. Krasse und direkte Worte. Und das finde ich interessant, wenn wir uns das Leben von Josef nochmal anschauen, der am Anfang eigentlich als arrogant wirkender Jüngling bei seinen Brüdern so dasteht, ihnen den Traum so auslegt, ihr werdet euch vor mir verbeugen. So dieses Arrogante. Das ist irgendwie weg. Gefühlt ist es weg. Gefühlt hat ihn die Zeit in den Krisen, in den Herausforderungen, die er im Gefängnis ist und in der Sklaverei verkauft wurde, schon gestärkt, sein Charakter geformt. Weil er behält es nicht für sich. Er sagt nicht, ja, ich bin's, der deine Träume deutet. Sondern er sagt, nicht ich bin's, sondern Gott. Gott allein kann Träume deuten. Man merkt schon die Umwandlung von seinem Charakter. Und immer wieder lässt Josef die Bedeutung, dass Gott ihm in diesen Träumen etwas sagen möchte, mit in die Deutung hineinfließen. Und wir gucken uns den Traum mal genauer an. Und zwar 1. Mose, Kapitel 41, Verse 17 bis 24. Da erzählte der Pharao, in einem Traum stand ich am Nil und sah 7 schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Wasser steigen und im Ufergras weiden. Und dann stiegen 7 andere Kühe heraus, ganz elend und bis auf die Knochen abgemagert. Ich habe in ganz Ägypten noch nie so hässliche gesehen. Die mageren Kühe fraßen die Fetten auf. Aber es half ihnen nichts. Sie blieben so dürre und hässlich wie zuvor. Da wachte ich auf. Wen wundert's? Ich weiß nicht, wer da nicht aufgewacht wäre. Dann hatte ich einen zweiten Traum. Ich sah, wie auf einem einzigen Halm 7 prächtige, volle Ähren wuchsen. Danach sah ich 7 schwache, kümmerliche Ähren aufwachsen, ganz vom Ostwind ausgedörrt. Und die kümmerlichen Ähren verschlangen die 7 vollen. Ich habe es schon den Wahrsagern erzählt, schloss der Pharao, aber keiner konnte mir sagen, was es bedeutet. Hattest du schon mal so einen Traum, so einen Albtraum, auf dem du nachts aufwachst und erstmal gucken musst, okay, war das gerade ein Traum, war es Realität, erstmal abtasten, bin ich am Leben? So ungefähr stelle ich mir das vor, dass der Pharao, der wach wird, vielleicht sogar noch schweißgebadet, aber es bedrückt ihn. Er weiß, irgendwas ist daran komisch. Josef erklärt dem Pharao, dass das, was er geträumt hat, schon in Kürze geschehen wird und beide Träume vom Inhalt her dasselbe bedeuten. Die Anzahl der Kühe bzw. die Anzahl der Ehren steht für die kommenden Jahre. Es werden 7 Jahre des Überflusses. 7 Jahre wird enorm viel Ernte eingebracht. Und nachdem die 7 Jahre des Überflusses weg sind, werden 7 Jahre der Hungersnot kommen. Es wird nichts mehr zu ernten sein und es wird so krass und so heftig, dass man sich an die Zeiten, die vorher waren, nicht mehr erinnert. Die Not wird so groß sein, dass alles, was vorher war, vergessen ist. Kennst du das auch? Krisen, die dich so hart treffen, dass all das Gute, was du vorher in deinem Leben erlebt hast, vergessen ist? Du steckst nur noch in der Krise drin, Tunnelblick, alles andere, alles Gute ist weg. Es wird deutlich, was hier kommt, wird nicht verharmlost, es wird heftig. Die nächsten Jahre werden heftig. Josef erklärt dem Pharao auch, dass die Träume, die er hat, dass die feststehen. Die doppelte Traum bedeutet, dass Gott schon festgelegt hat, es wird bald umgesetzt. Und hier merkt man auch schon bei der Traumdeutung von dem, was er in der Zeit im Gefängnis bei dem Bäcker gezeigt hat, dass er das sagt, was er weiß. Er verharmlost nicht irgendwas, er wartet nicht irgendwas ab, lässt keine Details aus, sondern er sagt, was er erfahren hat. Er hat einen Schneid. In den Krisenzeiten wurde der Charakter von Josef geschliffen. Man kann es vergleichen wie mit einem Diamanten. Am Anfang noch roh, krumm und dann wird er geschliffen, wird schöner, wird wertvoller. Er hat Erfolg. Wenn wir uns die Lebenskurve von ihm anschauen, Erfolg, aber nicht im menschlichen Sinn, das ist ein Riesen auf und ab. Und ob das so ein Riesenerfolg ist mit einem Traum, ist auch mal dahingestellt. Aber er hat Erfolg im geistlichen Sinn. Thomas hat es in seiner Predigt gezeigt, die Zeiten, in denen er im Gefängnis ist, in die Sklaverei verkauft wird, machen ihn stark, weil er weiß, dass Gott da ist. Er hat Erfolg im geistlichen Sinn und wächst, weil er Gott vertraut. Er weiß, dass Gott da ist und ihn beschützt. Josef endet mit der Deutung des Traums und wechselt direkt zur Umsetzung. Er geht direkt weiter. Der Pharao soll nach einem klugen und nach einem weisen Mann suchen und ihm die Vollmacht über ganz Ägypten geben, damit dieser sich um die Ernte kümmern kann. Dann sagt er dem Pharao noch ein paar Schritte, die man auch weitergehen kann. Er soll den 1/5 der Ernte als Abgabe einsammeln und Beamte einsetzen, die unter seiner Aufsicht das ganze Getreide sammeln und speichern. Mit diesem Plan soll genügend Vorrat angelegt werden, damit das Volk Ägypten die 7 Hungerjahre übersteht. Was hier ganz beachtlich ist, Josef geht hier enorm entschlossen voran. Der Pharao hat ihn nicht nach einem Rat gefragt, was er machen soll. Er wollte eigentlich nur die Traumdeutung wissen. Josef geht hier entschlossen und mutig voran. Wir schauen nochmal in den Bibeltext, ein paar Stellen weiter, Verse 37 bis 39. Der Pharao fand den Vorschlag gut und alle seine Berater ebenso. Der Pharao fand den Vorschlag gut und alle seine Berater ebenso. Und dann passiert Erstaunliches. Wir müssen uns nochmal den Pharao genauer anschauen. Der Pharao hat in Ägypten Gottstatus. Er wird dort angebetet, hat Weisheit, hat Macht, regiert ein ganzes Land, wird verehrt, die Leute verneigen sich vor ihm und er, ein Heide, bekennt, in diesem Mann ist der Geist Gottes. So einen finden wir nicht noch einmal. In diesem Mann ist der Geist Gottes. So einen finden wir nicht noch einmal. Wahnsinn. So ein Mensch erkennt, dass Josef mit Gott unterwegs ist. Und das zieht sich auch immer wieder durch die Josefs Geschichte durch. Beim Mundschenk, beim Bäcker, beim Gefängnisvorseher und auch beim Potiphar, der Leibwache der Königlichen vom Pharao. Und man muss sich vor Augen führen, er bekennt hier, oder man sieht in seinem Leben an, dass Jesus und dass Gott bei ihm ist, erkennt man in Krisenzeiten. Er ist nicht gerade in irgendeiner Hochzeit, wo er sagt, ja, es fällt mir gerade leicht, mein Glauben zu leben, es fällt mir gerade leicht, Gott zu vertrauen, weil es ist ja gerade nichts, sondern das sind einige Jahre, wir kommen später auch nochmal auf die Jahreszahl, es sind einige Jahre, die Josef hier durchmacht und durchsteht und er vertraut Gott. Und der Pharao bekennt noch weiter, zu Josef sagt er, Gott hat dir alles enthüllt, darum erkenne ich, dass keiner so klug und einsichtig ist wie du. Bei Josef sehen wir, wie er in Krisenzeiten reagiert. Er ist immer wieder in Krisenzeiten, auf und ab. Ein Gegenwind, ein Rückenwind, ein Gegenwind, ein Rückenwind. Die Aktion mit Potiphar und dann seiner Frau, dem Gefängnisvorseher und wie jetzt eben mit Pharao. Die Leute sehen in seinen Krisenzeiten, dass da was anders ist, dass da mehr ist. Er macht für die Menschen in seinem Umfeld den Unterschied. Er ist ein von Gott geformter Mensch, der sich hat formen lassen in den Krisenzeiten seines Lebens und kann anderen damit auch helfen, den Blick auf Gott zu richten. Genial. Natürlich ging das Ganze auch nicht von heute auf morgen, auch nicht von einem Zeitraum von 1 oder 2 Wochen. Das ging jahrelang. Er ging dann durch ein Auf und ein Ab, aber er ist Gott treu geblieben. Wir schauen weiter im Bibeltext, Vers 40. Du sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deinen Anordnungen gehorchen. Nur die Königswürde will ich dir voraushaben. Ich gebe dir Vollmacht über ganz Ägypten. Man muss sich das mal vorstellen, zum Stellvertreter des Pharaos. In der Josef-Geschichte, wir fangen ganz unten an, beziehungsweise wir kommen ganz runter. Verkauft in die Sklaverei, am Boden seines Lebens. Ich weiß nicht, ob er dachte, er kommt da nochmal irgendwie raus. Dann dieses Auf, arbeitet sich hoch bei Potiphar, landet wieder im Gefängnis, kommt wieder nach unten und läuft dann zum Pharao. Kommt zum Pharao, deutet ihm die Träume und wird zu seinem Stellvertreter. Zu seinem Stellvertreter, das muss man sich vorstellen. Dieser Sklave, der am Boden von seinem Leben war, soll der Stellvertreter des Pharaos werden. Er regiert dann stellvertretend ein ganzes Land, eine ganze Nation. Nur der Pharao steht noch über ihm. Eine einzige Person. Dieser kleine Sklave, dieser kleine Hebräer, der eigentlich vor ein paar Jahren noch am Boden seines Lebens war. Unvorstellbar. Und der Pharao setzt das Ganze dann auch noch offiziell um. Er steckt Josef seinen Siegelring um, steckt ihn in die feinsten Kleider von Gucci und Prada oder was zu der Zeit irgendwie alles aktuell teuer und aufsehenerregend war und gibt ihm noch eine Goldkette. Um dann auch noch komplett in das Volk von Ägypten gegliedert zu werden, bekommt Josef auch noch eine Frau, heiratet sie, später bekommen sie dann auch noch Kinder und er bekommt einen neuen Namen. Zaphenat-Paneach, was übersetzt heißt, Gott spricht und er lebt. Gott spricht und er lebt. Wieder so ein Zeugnis, was er vor dem Pharao war. Josef bekommt so einen Namen von dem Pharao. Und zusätzlich zu all dem bekommt er auch noch den Zweitwagen vom Pharao. Einen nickelnagelneuen, sagen wir mal, AMG Mercedes und fährt da durch Ägypten durch, guckt sich an, welches Land er dann eigentlich regieren und beherrschen wird und wo er sich um das Getreide kümmern wird. Wahnsinn. Der Pharao setzt alles auch direkt um. Und an der Stelle in der Bibel wird eingeschoben, dass Josef zu dem Zeitpunkt, als er vor dem Pharao stand, 30 Jahre alt war. Ein paar Kapitel vorher wird eingeschoben, bevor er in die Sklaverei verkauft wird von seinen Brüdern, war er 17 Jahre alt. 13 Jahre auf und ab in seiner Lebensgeschichte. 13 Jahre hoch und runter. Das muss man sich mal vorstellen. Was ist bei dir in den letzten 13 Jahren alles passiert? Was hast du da erlebt? Nur um uns das mal vor Augen zu führen. 2008 wurde Barack Obama als erster dunkelhäutiger Präsident in den Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. So lange ist es schon her. 2008 habe ich meine Freundin, jetzige Frau, kennengelernt. Lino, bin mit ihr zusammengekommen. Und in der Zeit ist so viel passiert. 13 Jahre auf und ab. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, um euch das vorstellen zu können. Das bin ich mit vor knapp ungefähr 13 Jahren. Und in diesen 13 Jahren hat sich enorm viel verändert. Ich hätte mir vor 2008 hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich predigen werde, dass ich überhaupt Gott nachfolge. In diesen 13 Jahren hat sich so enorm viel verändert, nicht nur optisch. Auch wenn ich in den 13 Jahren nicht mal ansatzweise so viel erlebt habe wie Josef, kann mir die Geschichte trotzdem was sagen. Wie reagiert Josef da? Mir zeigt die Geschichte, dass Gott in jedem Leben was verändert. Wo hat Gott an dir in den letzten 13 Jahren gearbeitet? Josef hat in 13 Jahren so viel erlebt. Sklaverei, Gefängnis, Gefängnis, warten, warten, warten und jetzt der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Wahnsinn. Gott bewahrt nicht vor einer Krise. das erlebt Josef am eigenen Leib. Gott bewahrt nicht vor einer Krise, aber er bewahrt ihn in der Krise. Und Gott nimmt die Bruchstücke aus dem Leben von Josef, um ihn zu schleifen, um ihm Wachstum zu schenken. Hier, Josef vertraut Gott. Er vertraut darauf, dass Gott da ist. Gott ist da und Gott ist bei ihm. Und man könnte die Frage stellen, warum? Warum musste Josef eigentlich das alles durchleben? Warum hat er dieses Auf und Ab gemacht? Aber mit der Frage, warum, kommt man nicht weit. Wozu ist das alles nötig? Wozu? Das werden wir später noch sehen. Im Leben von Josef wurde da viel verändert und er hat auch für andere viel verändern können. Und das ist auch eine Frage, die wir uns auch im Blick auf unsere Krise und auf unsere Herausforderungen, unser Leben immer wieder stellen können. Nicht warum ist manches, wie es ist, sondern wozu? Wozu dient es vielleicht die Situation, in der ich bin, vielleicht in der ich mich auch nicht wohlfühle? Und was kann daraus entstehen? Die Frage können wir uns auch jetzt stellen, im Blick auf Corona. Warum das Ganze überhaupt? Mit der Frage würden wir nicht weit kommen. Aber die Frage, wozu? Wozu dient es, wo wir gerade sind, was wir gerade durchleben? Wo wird vielleicht von uns was geschliffen? Ein Rückblick zu wagen ist jetzt relativ schwer, weil wir sind noch in dieser herausfordernden Zeit, in dieser Krise. Aber vielleicht später auch mal die Frage zu stellen, wo? Und wo hat Gott meinen Charakter geformt und wozu ist es da? Oft erkennen wir Gottes Handschrift erst viel, viel später nach einer Krise. Wir brauchen auch eine Zeit, um das zu verarbeiten. Um dann auch zu sehen, nicht alles war nutzlos, nicht alles war umsonst, was wir durchlebt haben, was wir durchgemacht haben. Aber Josef war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat dann durch den Charakter, den er entwickelt hat, wie er gewachsen ist, am Ende vielen Leuten helfen können. Wir sehen auch, das ist ein wertvolles Prinzip, Gabe ohne Charakter ist gefährlich. Was wäre gewesen, wenn Josef sich nicht so weiterentwickelt hätte? Vielleicht hätte er sich dann irgendwann bereichert, sonst irgendwas. Man weiß es nicht. Ist auch gut so, dass wir es nicht wissen. Den eigenen Charakter in Krisen schleifen lassen. Auch wenn es weh tut. Auch wenn es lange dauert. Josef, ein Mensch, der Gott nahe ist, einen geschliffenen Charakter hat, seine Infos direkt von Gott bekommt und dann auch noch sein verwalterisches Talent, das alles umzusetzen, um später mal eine ganze Nation und viel mehr Menschen von einer riesigen Katastrophe abzuwenden. Wenn du rückblickend an eine Krise in deinem Leben denkst, wo war Gott darin? Wozu war das vielleicht da? Wo hat Gott vielleicht deinen Charakter geschliffen und dich verändert? Dabei ist nicht wichtig zu wissen oder nicht wichtig zu sagen, wie andere von außen eine Krise beurteilen. Jeder erlebt Krisen anders. Es ist egal, ob andere sagen, das ist doch harmlos oder es ist viel zu schwer. Jeder erlebt Krisen anders. Wenn ich mich mit dem Leben von Josef vergleiche, dann hätte ich noch nie eine Krise gehabt und vermutlich und hoffe ich die wenigsten von euch. Aber jeder nimmt Krisen anders wahr. Ich bin praktisch veranlagt. Ich sag's euch. Als ich mit meiner ersten Berufsausbildung fertig war, fertig mit der Schule, dachte ich mir, ja, fertig, ich will nie wieder in die Schule. Das war's, ich bin durch. Und dann habe ich den Ruf bekommen, Theologie zu studieren. Und ich hatte auch mega Bock drauf. Aber ich hatte schon Sorge vor den Prüfungen. Wie wird es dann? Wie durchstehe ich das? Komme ich da durch? Und es war ein riesen Auf und Ab, ich sag's euch. Für mich waren die Prüfungsphasen zum Teil kleine und mittlere Krisen, da durchzukommen. Es war echt herausfordernd. Aber es hat mich durchgetragen. Ich hatte den Ruf von Gott. Ich weiß, da wo ich gerade bin, ist es wichtig. Da, wo ich gerade bin, bin ich richtig, auch durchzustehen und auch zu sehen, okay, wo ist es vielleicht, wo du gerade stehst. Es hat mir auch einiges gelernt, Durchhaltevermögen, dran zu bleiben und dran zu bleiben, auch wenn es schwer wird, auch wenn ich keinen Bock mehr habe und eigentlich am liebsten hinschmeißen würde, da wirklich auch dran zu bleiben und durchzuhalten. Wo kannst du Gottes Wirken in deinem Leben sehen? Reflektier das für dich und für die Krisen und die Herausforderungen, die du schon durchgemacht hast. Josef hat seine Krise verarbeitet, auch weil er das mit Gott reflektiert hat. Eingeschoben in die Zeit der Umsetzung, um genauer zu sein, eigentlich vor die Jahre, bevor die Hungersnot beginnt, wird erwähnt, dass Josef mit seiner Frau Asenat zwei Söhne bekommt. Der erstgeborene Sohn heißt Manasse, der vergessen lässt, das ist die Bedeutung. Und in der Bibel wird auch beschrieben, Gott hat mich alle Not und den Verlust meiner Familie vergessen lassen. Gott hat mich alle Not und den Verlust meiner Familie vergessen lassen. Und der zweite Sohn Ephraim, das heißt fruchtbar machen, wo auch beschrieben wird, Gott hat mir im Land meines Unglücks Kinder geschenkt. Die Namensgebung zeigt, dass Josef das Leid, das ihm zugefügt wurde durch seine Familie und durch dieses Elend, das er in Ägypten erlebt hat, vergessen ist. Bitterkeit und Hass haben bei der Namensgebung und auch später, wenn er seine Brüder trifft, keinen Platz, das sehen wir, weil er seine Krise auch mit Gott reflektiert hat. Gott hat mich alle Not und den Verlust meiner Familie vergessen lassen. Gott hat mir im Unglück, im Land meines Unglücks, Kinder geschenkt. Er schreibt das alles Gott zu. Reflektier deine Krisen und nimm Gott mit rein. Sieh, wo das vielleicht nötig war, um dich zu schleifen, um dich zu verändern, um gestärkt aus der Krise herauszukommen. Gott kann die Wunden deiner Vergangenheit heilen. Du musst dazu nicht unbedingt Kinder so benennen, aber Gott kann deine Wunden aus der Vergangenheit heilen. Wir gehen im Bibeltext wieder ein Stückchen weiter. Es begann jetzt die 7 fruchtbaren Jahre und Josef kümmert sich um die Sammlung und die Speicherung von der Ernte. Er hat sich selbst darum gekümmert und zu Beginn hat Josef wohl noch nachmessen lassen, wie viel Ernte eigentlich da war. Wie viel war das, die gesammelt wurde? Und es wird beschrieben, wie Sand am Meer. Wie Sand am Meer. Das ist ein Überflussmuster gewesen sein und vermutlich auch unzählbar. Hätte man ohne den Traum vom Pharao und die Deutung von Mose, von Josef durch Gott überhaupt daran gedacht, was zurückzulegen? Hätte man heute schon gedacht, für morgen vorzusorgen? Oder hätte man einfach so weitergemacht, den Überfluss genossen und einfach gegessen, was da ist? Gottes Handeln war in dem Fall sogar schon vor der Krise klar zu erkennen. Gott sorgt durch Josef vor. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so deutlich von der Krise gewarnt wurde und es vielleicht auch schon im Vorfeld sich vorbereiten konnte. Josef hatte sein Leben lang bedeutungsvolle Träume. Und auch heute spricht Gott noch durch Träume zu Menschen. Und die erleben da Großartiges. Aber es ist kein Prinzip, das wir eins zu eins umsetzen können. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt oder davon gehört habt, dass jemand vor der Corona-Krise davon geträumt hat und dann dafür gesorgt hat, dass die Krise abgefedert wird. Vielleicht hätten wir dann jetzt schon was davon gemerkt. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, wissen wir durch Jesus, was kommen wird. Jesus sagt, es werden in den Abschiedsreden, die er hält und auch in der Offenbarung, es werden Krisen und herausfordernde Zeiten kommen. Und es ist nicht wichtig für uns zu wissen, wann, was und in welcher Abfolge kommt und wie hart es uns treffen wird. Das ist nicht relevant. Wichtig ist, was Jesus auch sagt, wie bei Josef, bleib bei mir, sei ein Licht. Seid ein Licht für die Welt. Unser Krisenmanagement kann auch so aussehen, auch im kleinen Stil, wenn du jetzt nicht unbedingt davor stehst, eine ganze Nation vor dem Hungerstod zu bewahren, dass du deine Beziehung zu Gott pflegst, Vertrauen aufbaust, Zeit mit ihm verbringst. Und wenn wir ganz nah an Gott bleiben, kann er auch die Bruchstücke unseres Lebens zu was Gutem verwenden. Das Ausmaß der Krise wird in Vers 54 nochmal ganz deutlich gemacht. In allen Ländern rings um Ägypten herrschte Hungersnot. Nur in Ägypten gab es Vorräte. Nicht nur Ägypten war betroffen, vorher dachten wir, es wäre Ägypten, sondern auch die umliegenden Länder waren davon betroffen. Und jetzt kommen die Maßnahmen von Josef zur Auswirkung. Die Leute kommen zum Pharao, wollen Essen haben, wollen Getreide haben und er schickt sie zu Josef, der das verteilen kann. Und es ist genügend da. Ägypten wird zum damaligen Dreh- und Angelpunkt für die ganzen Nationen, für die umliegenden Völker, für die Lebensmittelversorgung. Hier kommt zum Ausdruck, was Josef vorbereitet hat. Und auf diese Art und Weise zeigt sich auch, dass die Segensverheißung, die Gott ein paar Kapitel vorher Abraham gegeben hat, auch zutreffen. Schon rein 1. Mose Kapitel 12, Vers 3. Und ich will dich segnen, die dich segnen. Und wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Durch das Einbringen von Josef wird nicht nur das Volk von Ägypten, sondern auch die umliegenden Länder vor der Hungersnot bewahrt. Und auch seine Familie, seinem Vater Jakob, seinen Geschwistern, eben später dem Volk von Israel. Die Geschichte von Israel in Ägypten geht dann noch weiter, ein paar hundert Jahre später dann. Und Thomas hat in seiner Predigt zu Kapitel 39 schon beschrieben, dass in der Josefsgeschichte noch eine Parallelgeschichte abläuft. Im Kleinen läuft das Leben von Josef ab. Wie meistert er seine Herausforderungen? Wie meistert er seine Krisen? Wie geht er damit um? Bleibt er Gott treu? Und wie ist er Licht in seinem Umfeld? Und im ganz Großen noch der Rettungsplan von Gottes Menschheitsgeschichte. Da wird nicht nur einer gerettet aus dem Gefängnis. Da wird eine ganze Nation und auch später ein ganzes Volk, das Volk Israel, vor dem Hungertod bewahrt. Weil Jakobs Familie nicht verhungert, zieht sich die Segenslinie von Abraham, die Gott Abraham zugesagt hat, durch. In der Krise selbst, in dem ganzen Auf und Ab, diese Achterbahnfahrt, dieser Rückenwind und dieser Gegenwind, den er da erfährt. Ich weiß nicht, ob Josef da schon wusste, für was das alles gut und wichtig ist. Für was er das eigentlich durchsteht, wo sein Charakter da eigentlich geschliffen wird. Aber Gott ist am Werk. Gott ist da. In jeder Notzeit, unabhängig von unserem Gefühl, unabhängig von dem, ob wir denken, Gott ist da oder nicht. Er ist da. Und um mit der Anfangsfrage zum Ende zu kommen. Wenn ich mir das Leben von Josef anschaue, wo darin ist Gott? Wo in all dem steckt Gott? Müsste da nicht eigentlich was anders laufen? Gott ist souverän und Gott schreibt seine Geschichte. Im Kleinen mit jedem Einzelnen und im Großen. Er ist souverän und er schreibt seine Geschichte. Mit Gott unterwegs zu sein, das haben wir jetzt oft gehört in der Josefsgeschichte, in den verschiedenen Kapiteln auch. In Gott unterwegs zu sein heißt nicht, dass er uns vor Krisen bewahrt. Aber Gott bewahrt uns in der Krise. Vor einer Krise, wissen wir, kommt selten eine Warnung. Selten so groß, wie wir es beim Pharao durch den Traum gemerkt haben. Aber durch Jesus wissen wir, dass Krisen und Herausforderungen in unserem Leben kommen werden. Und dass wir uns darauf vorbereiten können, Beziehungen bauen, bei Gott sein, Gott vertrauen, durchhalten, ein festes Fundament bauen, in einer Krise auftanken, Licht sein, Gott ist bei mir, an Gott festhalten, ich will Gott vertrauen, den Blick auf ihn richten, raus aus der Krise, bei Gott sein, durchhalten, Gott treu sein, Gott ist auch uns treu. Und nach einer Krise den Rückblick wagen. Wozu war diese Krise da? Hat Gott mich verändert? Hat Gott meinen Charakter geschliffen? Und was ist anders geworden? Den Rückblick zu wagen, wo hat Gott mich verändert? Gott schreibt seine Geschichte. Im Kleinen, im Großen, mit dir, mit mir, mit uns allen. Gott ist souverän. Krisen erleben, Gottes Wirken erkennen. Das wünsche ich mir für dich. Amen.